Springer Medizin Podcast.
Willkommen zu dieser Folge. Schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Annika Asfalk und heute geht es um die Psoriasis, die Schuppenflechte. Auf der Haut zeigt sich die Erkrankung als scharf begrenzte, rote, erhabene Flecken, die häufig von Schuppen bedeckt sind. Die Psoriasis ist aber mehr als eine reine Hauterkrankung. Sie ist chronisch entzündlich und kann auch innere Organe schädigen. Und diese häufige dermatologische Erkrankung war auch Thema auf der Fortbildungswoche der Dermatologie und Venerologie in München, die FOBI, im Juli 2024. Meine Kollegin Elena Schwer war vor Ort und sie ist jetzt auch zu hören. Hallo Elena.
Hallo Annika.
Du hast dir vor Ort ja einen Vortrag zu unserem heutigen Thema angehört. Erzähl doch mal, gibt es denn viel Neues bei der Psoriasis?
Ja, tatsächlich. Man sieht das auch in den vielen Änderungen an den neuen Leitlinien. In den letzten Jahren hat die Forschung sehr viel zum Pathomechanismus herausgefunden und das schafft die Grundlage für viele neue Therapieansätze. Diese müssen allerdings erstmal in der Routineversorgung ankommen.
Mhm. Und du hast uns ja auch ein Gespräch mitgebracht.
Genau, ich habe mit Professor Sascha Gerdes aus Kiel gesprochen. Er hat auf der FOBI einen Vortrag zur Psoriasis gehalten und hat mir das Wichtigste für die Praxis zusammengefasst.
Ich bin gespannt.
Hallo und herzlich willkommen, Professor Gerdes. Freut mich sehr, dass Sie sich heute Zeit nehmen konnten für eine Update-Folge zum Thema Psoriasis.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, hier heute dabei zu sein und etwas zur Verbreitung der Inhalte zur Psoriasis beitragen zu können.
Sie sind auch Leiter des Bereichs für klinische Studien am Psoriasis-Zentrum des Uniklinikums Schleswig-Holstein und kennen sich somit auch in der Forschung in diesem Bereich sehr gut aus. Was wissen wir denn aktuell zum Pathomechanismus dieser Erkrankung?
Was wir wissen, ist, dass Schuppenflechte, wie sie auf Laiendeutsch heißt, die Psoriasis, eine immunvermittelte Entzündungserkrankung ist. Also es ist so, dass unser Immunsystem überaktiv ist und dann eben zu dieser Entzündung der Haut führt. Das Ganze beruht, so nehmen wir es heute an, auf einer genetischen Veranlagung. Wir kennen aber nicht das eine Gen, was Psoriasis bedingt, sondern wir kennen mittlerweile deutlich über 50 Regionen im Genom, die mit Schuppenflechte assoziiert sind. Das häufigste dieser Assoziationsmerkmale findet sich auf HLA-CW6. Das ist ein Protein, was wichtig ist in der Verbindung des Angeborenen zum erworbenen Immunsystem. Und alleine das macht so circa 50% der genetischen Last aus. Ist interessanterweise in Kiel auch mitentdeckt worden. Und das ist sozusagen die Basis, die wir wissen. Also es läuft was schief im Immunsystem. Das führt dazu, dass diese Entzündung entsteht. Primär in der Haut, aber auch in anderen Organen wie den Blutgefäßen oder auch den Knochen- bzw. knochennahen Bereichen. Und dann führt es eben zu dieser chronischen Entzündungserkrankung.
Warum kommt die Psoriasis denn häufig an bestimmten Hautstellen vor, wie zum Beispiel Kopfhaut oder Ellenbogen?
Ja, das ist richtig. Es gibt diese sogenannten Prädilektionsstellen, also die Stellen der Haut, die besonders gern von Schuppenflechte betroffen sind. Dazu gehört, wie Sie sagen, die behaarte Kopfhaut, Ellenbögen, Knie, aber auch der untere Rücken, die Analfalte, der Bauchnabel gehören dazu. Wir wissen heute immer noch nicht, warum es genau an diesen Stellen passiert. Es gibt verschiedene Theorien dazu. Zum Beispiel, dass die Streckseiten der Gelenke betroffen sind, kann an so einem gewissen Scherreizen der Haut liegen. Dadurch, dass es eben immer wieder gedehnt und entspannt wird, die Haut, könnte sein, dass das mit dazu beiträgt. Das erklärt aber nur partiell und einige dieser Lokalisationen, nicht alle. Leider wissen wir das immer noch nicht genau, warum es immer diese Stellen sind.
Gibt es denn neben der Genetik noch andere Risikofaktoren? Und wer ist besonders betroffen?
Es gibt tatsächlich sogenannte Risikofaktoren und auch Triggerfaktoren für die Erkrankung. Da kann man sich vielleicht fragen, wo ist da der Unterschied? Risikofaktoren, würden wir sagen, sind tatsächlich Faktoren, die dazu beitragen, dass die Erkrankung auch wirklich das erste Mal auftritt, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als ohne. Und dazu zählt zum Beispiel das Übergewicht, das krankhafte Übergewicht, die Adipositas. Und aus meiner Sicht ist das auch der wichtigste Risikofaktor für die Erkrankung. Das wissen wir aus vielen bevölkerungsbezogenen Studien, dass Übergewicht eben ein wichtiger Risikofaktor ist, dass die Erkrankung das erste Mal auftritt. Und wenn die Erkrankung erstmal da ist, gibt es eben Triggerfaktoren, Faktoren, die die Erkrankung verschlechtern können, zu Schüben führen können oder auch Therapieansprechen verringert. Dazu zählt auch das Übergewicht, aber dazu zählen dann auch noch Dinge wie zum Beispiel Infektionserkrankungen, obere Atemwegserkrankungen, Mandelentzündungen, aber auch und vor allem Stress. Das ist was, was lange in den Büchern immer so ein bisschen hinten anstand, aber wir haben es selber in einer großen Untersuchung an Patienten nochmal versucht zu evaluieren, weil wir Aktivitätstypen beschrieben haben für die Schuppenflechte und dann eben auch einen Aktivitätstypen, der besagt, dass die Patienten kennen, dass bestimmte Reize ihre Erkrankung verschlechtern können. Und alle Patienten, die gesagt haben, ja, das kennen sie, von denen wollten wir dann wissen, welche Trigger das sind. Und mit Abstand der häufigste Trigger bei dieser Befragung von Patienten, die das Symptom kennen, war Stress. Beruflicher Stress, familiärer Stress, also all diese Sachen, die uns auch so mal aus der Komfortzone kegeln und eben den Körper auch unter Stress setzen.
Nun zur Diagnostik. Wie erkennt man sicher eine Schuppenflechte und auf was sollte man besonders achten?
Diagnostiziert wird die Schuppenflechte eigentlich hauptsächlich durch die Betrachtung. Das ist ja auch eigentlich das Tolle an der Dermatologie, dass wir ganz häufig Diagnosen nur durch das Angucken der Hauterkrankung stellen können. Und die Schuppenflechte hat sehr besondere Charakteristika. Einmal der Befall der schon angesprochenen Prädilektionsstellen, wenn wir eben zum Beispiel an den Ellenbögen, an den Knien und an der Kopfhaut Läsionen sehen, denken wir mal an die Schuppenflechte. Und die Hautläsionen der Schuppenflechte, wenn sie da sind, sind in der Regel ganz rote, also entzündliche Stellen, die auch verdickt sind. Also durch diese Entzündung verdickt sich die Haut und dann führt es zu dieser charakteristischen Schuppenbildung auf diesen Stellen. Und sie sind zur umgebenden gesunden Haut ganz scharf begrenzt. Und das ist auch das ganz Besondere an der Schuppenflechte, dass man wirklich mit einem imaginären Stift den Rand genau einzeichnen kann, kann genau sagen, wo ist die Entzündung und wo ist daneben gesunde Haut. Und diese scharfe Begrenzung ist auch ein besonderes Charakteristikum. Und wenn uns das immer noch nicht reicht zur Diagnosestellung, dann können wir noch an den Hautläsionen bestimmte Phänomene auslösen, indem wir zum Beispiel einen Holzspatel nehmen und versuchen, die Schuppen abzulösen. Und damit kann man sogenannte Kratzphänomene auslösen. Die beiden wichtigsten aus meiner Sicht sind einmal das Phänomen des letzten Häutchens. Dann würde man an diesen schuppenden Stellen kratzen und bleibt irgendwann hinter einer Schuppe hängen und löst sie ab, vielleicht so groß wie ein kleiner Fingernagel, kommt die Schuppe so in einem herunter. Man guckt auf so eine glänzende, spiegelnde Oberfläche, so ähnlich wie beim Zwiebelschälen, wenn man so auf diese kleinen, feinen Häutchen-Ebenen gerät, wo das auch so ganz stark glänzt. So ähnlich sieht das aus. Deswegen haben die alten Dermatologen das auch mit diesem blumigen Begriff beschrieben. Und das zweite Phänomen, was dann häufig passiert, ist, dass so kleine, feine Blutströpfchen kommen. Das ist das sogenannte Ausspitzphänomen, was wir auch häufig eben nur bei der Psoriasis so deutlich sehen. Das ist nochmal eine sehr gute Hilfestellung, wenn man sich nicht ganz sicher ist, dass man diese Kratzphänomene auslösen kann. Und sollte das immer noch nicht reichen, dann kann man auch noch eine kleine Hautbiopsie entnehmen, also einen kleinen Zylinder aus der Haut herausstanzeln, lokaler Betäubung und das Ganze unter dem Mikroskop angucken. Und dann können die Histologen auch die charakteristischen Merkmale der Psoriasis erkennen und die Diagnose stellen. Diese feingewebliche Untersuchung brauchen wir nur in den seltensten Fällen. Also meistens können wir es durch bloßes Angucken sagen. Manchmal nutzen wir noch die Kratzphänomene und selten nutzen wir noch die Biopsie.
Eine Psoriasis kann sich ja dann auch in die Gelenke ausbreiten. Dann wird sie eine Psoriasis Arthritis genannt. Wie kann man das denn erkennen?
Ja, wir nutzen heute eigentlich den Begriff der Psoriasis Krankheit. um deutlich zu machen, dass es keine Erkrankung nur der Haut ist, sondern wir sprechen eigentlich davon, dass es drei Domänen gibt, die betroffen sind von der Psoriasis. Das ist eben natürlich die Haut, wo sie ja auch sofort sichtbar wird. Es sind aber eben auch die Gelenke, so wie Sie es ansprechen, vor allem die gelenknahen Strukturen. Das können am Anfang die Sehnenansätze sein, zum Beispiel am Ellenbogen. Das kann dann symptomatisch sein wie so ein Tennisarm, wo die Sehnenansätze am Ellenbogen zum Beispiel wehtun, oder die Achillessehnenschmerzen oder die Sehnen unter dem Fußgewölbe, dass man beim Gehen, beim Auftreten Schmerzen unter dem Fuß hat. Das können erste Symptome einer daraus dann sich entwickelnden Psoriasis-Arthritis sein. Und die dritte Domäne der Psoriasis-Krankheit sind die Blutgefäße, dass es zur Entzündung der Blutgefäße und dann in der Folge zur Arteriosklerose kommen kann. Und das sind mittlerweile so die drei Bereiche, die durch diese systemische Entzündung der Schuppenflechte mit betroffen sein können. Und die am längsten bekannte, früher haben wir es Begleiterkrankung genannt, heute sagen wir Teil der Schuppenflechte, sind eben, ist die Beteiligung der Gelenke, die Psoriasis-Arthritis oder das Schuppenflechte-Rheuma.
Nun wissen wir ja, dass die rheumatologischen Praxen überfüllt sind. Wie kann man hier den Rheumatologen und Rheumatologinnen denn helfen? Könnte man auch in einer dermatologischen Praxis eine Psoriasis-Arthritis weiter behandeln?
Ja, da sprechen Sie etwas an, was eine große Herausforderung in unserem Gesundheitswesen ist im Moment, weil es ist tatsächlich so, dass man Termine bei Rheumatologen sehr schwierig bekommt, bei Hautärzten mittlerweile auch, habe ich mir sagen lassen. Aber es ist tatsächlich so, dass in der Regel die Haut am ehesten, also früher manifest wird. Das heißt, die Schuppenflechte an der Haut ist meistens erst da. Und in circa 70-90% der Fälle ist erst die Haut betroffen und in der Folge entwickelt sich die Psoriasis-Arthritis bei einigen Patienten eben wirklich zu einer richtigen Arthritis. Das sind so ungefähr 20% der Patienten, die dann wirklich ein Rheuma bekommen, ein Schuppenflechte-Rheuma. Das heißt, meistens sind die Patienten schon in dermatologischer Behandlung, wenn das Rheuma auftritt. Und deswegen ist es an den Dermatologen, jedes Mal aufs Neue zu gucken, gibt es Symptome, die dafür sprechen, dass sich jetzt eben eine Psoriasis-Arthritis ausbildet. Und die klassischen Symptome sind eben Schmerzen an den Sehnenansätzen, aber auch, wenn dann die Arthritis stärker ausgebildet ist, Schmerzen, die zum Beispiel morgens auftreten, wenn die Patienten aufwachen. Manchmal wacht man nachts davon auf, dass dann die Gelenke wehtun oder der Rücken wehtut. Denn in der Ruhe bildet sich die Arthritis, die Entzündung der Gelenke aus, führt dann zur Schwellung der Gelenke und die Patienten wachen auf mit schmerzenden Gelenken, haben dann manchmal ein Gefühl der Morgensteifigkeit in den Gelenken und müssen die erstmal einbewegen, bis die Gelenke wieder geschmeidig funktionieren. Und wenn diese Morgensteifigkeit länger als 30 Minuten dauert, dann ist das immer ein ganz wichtiges Kriterium zu sagen, so jetzt muss der Rheumatologe aber mit ran. Ja? Oder wenn die Gelenke heiß sind und dick sind und richtig entzündet sind, dann ist spätestens höchste Eisenbahn, dass der Rheumatologe mit involviert werden muss. Und dann ist es natürlich immer gut, wenn wir als Dermatologen unser eigenes Netzwerk haben und sagen, komm, ich arbeite mit einem Rheumatologen eng zusammen und der weiß auch, wenn ich da jetzt einen Patienten anmelde, dann ist das auch schon mal vorgefiltert und ist auch berechtigt, dass der Patient da zeitnah gesehen wird.
Ja, genau, da sind wir jetzt auch schon in den Bereich der Therapie reingekommen. Da würde ich jetzt auch gleich weitermachen. Kann man denn eine Psoriasis komplett heilen? Ist das möglich? Gibt es dazu Versuche?
Ja, man kann sie leider noch nicht heilen. Und das liegt daran, dass wir eben ja davon ausgehen, dass es diese erbliche Veranlagung gibt, diese genetische Prädisposition zur Psoriasis. Und dann müsste ich sozusagen das Genom umprogrammieren. Und das geht heute noch nicht. Insofern bleibt uns therapeutisch nur die Möglichkeit, Symptome unter Kontrolle zu bekommen und einen vielleicht Progress der Psoriasis-Krankheit zu verhindern. Also dass Gelenke zum Beispiel ein richtiges Rheuma ausbilden oder eben die Blutgefäße eine Arteriosklerose entwickeln.
Ja, was ist denn der aktuelle Goldstandard momentan in der Therapie und was empfiehlt auch die Leitlinie?
Also wichtig ist, dass man erstmal, wenn man mit dem Patienten eben Kontakt hat und den Status aufnimmt, feststellt, wie schwer betroffen der Patient ist. Und wir teilen die Schuppenflechte dann erstmal in eine leichte Form ein und in eine mittelschwere Beschwereform. Und eigentlich gibt es erstmal nur diese beiden Varianten und die helfen uns, zumindest einmal festzulegen, welche Art der Therapie wir wählen wollen. Früher, ganz früher, hat man das in so einem Stufenschema immer aufgebaut, also immer erstmal die äußerliche Behandlung, dann vielleicht eine Bestrahlungstherapie und dann, wenn das nicht ging, eine innerliche Therapie. Das macht man heute nicht mehr. Heute bestimmt man den Schweregrad und wählt dann die adäquate Therapie. Hat man es erstmal mit einer leichten Schuppenflechte zu tun, also zum Beispiel, es sind nur die Ellenbögen und die Knie betroffen, gut zugänglich, der Patient kann das gut äußerlich behandeln, dann ist erstmal die äußerliche Behandlung Mittel der Wahl. Und da gibt es auch gute Therapieleitfäden, die man hier nutzen kann. Und als Erstlinientherapie, als Goldstandard wäre das heute für die äußerliche Therapie ein Kombinationspräparat aus einem topischen Kortikosteroid mit einem topischen Vitamin D3-Analogon. Und das gibt es eben zusammen in einer Grundlage. Dann braucht der Patient nur einmal am Tag diese Creme oder die Salbe auftragen und kann in den meisten Fällen so eine leichte Schuppenflechte damit gut unter Kontrolle bringen, sodass er wieder in gute Lebensqualität hat und damit normal leben kann.
Und wie sieht das bei der mittelschweren Psoriasis aus?
Genau, und bei der mittelschweren beschweren Psoriasis sagen wir, da muss heute mehr passieren und da muss eben, weil wir dann davon ausgehen, dass wirklich diese systemische Entzündung auch vorhanden ist und dann sind die Patienten in der Regel auch großflächiger betroffen, haben mehr als 10% der Körperoberfläche entzündet und dann würden wir heute sagen, ist eigentlich gleich eine innerliche Systemtherapie indiziert. Und da haben wir mittlerweile 18 verschiedene Wirkstoffe, die wir nutzen können in der Systemtherapie. Die meisten davon sogar in einem sogenannten First-Line-Label. Also, dass wir in dem Moment, wo wir diese mittelschwere Beschwere Psoriasis diagnostizieren, sofort so ein First-Line-Präparat nutzen können. Und dafür gibt es die angesprochenen Leitlinien, wo man sich dann auch behelfen kann, welches man wann nimmt. Es gibt so ein paar ältere Präparate, die nennen wir immer konventionelle Systemtherapien. Da sind für mich die beiden wichtigsten Präparate die Fumarsäureester und das Methotrexat. Das kann man prüfen, ob man die noch einsetzen kann und vernünftig einsetzen kann. Und wenn nicht, dann gibt es eben die große Bandbreite an modernen, zielgerichteten Therapien, wo zum Beispiel auch Biologika dazugehören, also zielgerichtete Antikörpertherapien. Die gibt es in drei großen Klassen. Einmal Antikörper, die Tumornekrosefaktor inhibieren. Das ist ein etwas breiterer antientzündlicher Ansatz. Und dann eine Klasse, die gegen Interleukin 17 gerichtet ist, was sehr dicht an der Pathophysiologie der Psoriasis auch dran ist. Oder einer Biologika-Klasse, die gegen Interleukin 23 gerichtet ist, die auch extrem gut bei der Hauterkrankung funktioniert und gleichzeitig auch sehr sicher ist. Und dann gibt es noch zwei Small Molecules, die man einsetzen kann. Also man sieht, man hat eine sehr große Bandbreite und da muss man eben aufgrund der Patientencharakteristika gucken, welches Medikament jetzt für welchen das Richtige ist.
Jetzt haben wir ja viel über die modernen Therapien gehört. Wie sicher sind denn diese Therapien und könnte man diese auch irgendwann absetzen?
Ja, also erstmal ist es nochmal wichtig zu wissen, dass die Leitlinie sagt, wenn die Patienten ganz schwer betroffen sind, also auch wenn es eigentlich diese Subgruppe nicht gibt, der schwer Betroffenen, aber die Leitlinie gibt da Hilfestellung, wenn zum Beispiel mehr als 20% Körperoberfläche betroffen ist oder es gibt so einen anderen Schweregrad, Messer, den wir nutzen in der Dermatologie, der nennt sich PASI, also Psoriasis Area and Severity Index, den kann man so mit Punktwerten ausrechnen, wenn der größer 20 ist oder der Patient eine sehr starke Lebensqualitätseinschränkung hat, die wir auch mit einem Fragebogen messen können. Da ist der Punktwert 15. Diese Skala geht da von 0 bis 30. Also wenn die Patienten mehr als 15 Punkte erreichen in diesem Lebensqualitätsindex, dann ist es eigentlich so, dass man von vornherein diese modernen zielgerichteten Therapien nutzen sollte und gar nicht die alten konventionellen Präparate nutzen kann. Und das ist eigentlich eine sehr dankbare Situation wieder, weil wir eben für unsere Patienten eine gute Zugänglichkeit zu diesen modernen, sicheren, aber auch sehr effektiven Therapien haben in Deutschland. Und davon machen wir auch Gebrauch. Ja, und jetzt fragen Sie ja, kann man das irgendwann wieder absetzen oder kann man die Schuppenflechte damit super unter Kontrolle bekommen? Also es ist so, dass gerade eine sehr interessante Studie in Deutschland läuft, die untersucht, wenn man ganz früh, nachdem die Erkrankung sich das erste Mal gezeigt hat, mit so einer modernen, zielgerichteten Therapie behandelt, in dem Fall mit einem IL-23-Antikörper, ist man dann vielleicht in der Lage, die Erkrankung wieder zum Schlummern zu bekommen. Ja, also in den Ruhezustand zu versetzen, wie es vorher war, bevor sozusagen das erste Mal die Haut sich entzündet hat. Und erste Ergebnisse deuten darauf hin, je früher ich anfange mit so hocheffizienten Therapien zu behandeln, umso eher kann ich die Patienten wirklich wieder in einen ganz normalen Hautzustand zurücksetzen. Und dann bildet sich vielleicht oder ergibt sich vielleicht irgendwann mal auch die Chance, entweder weniger Medikament zu nutzen oder auch mal wieder eine Pause zu machen und der Patient bleibt wieder längere Zeit stabil. Das ist im Moment sozusagen unsere Idee, dass wir dieses Entzündungsgedächtnis, so nennen wir das, sich gar nicht erst ausbilden lassen, sondern dass wir gleich wieder die Entzündung auf Null setzen, mit der Hoffnung, weniger Medikament zu brauchen. Ansonsten wissen wir eigentlich, dass so ein Absetzen der Medikamente häufig dazu führt, dass die Patienten dann irgendwann wieder ihren nächsten Schub bekommen und sich wieder verschlechtern. Ich sage jetzt mittlerweile immer, 2 Jahre sollte die Erkrankung unter Kontrolle sein, wirklich, dass die Haut erscheinungsfrei ist, 2 Jahre lang kontinuierlich und auch nicht zwischendurch immer mal wieder ein Schub war. Und dann kann man vielleicht so einen Auslassversuch mal wagen, wenn der Patient das auch wünscht.
Es gibt ja aber dennoch auch bei den modernen Therapeutika auch Nebenwirkungen und verschiedene Reaktionen auf die Therapie. Auf was sollte man da achten und gibt es da neue Erkenntnisse?
Ja, es gibt halt gewisse Klasseneffekte. Wenn wir jetzt auf die Biologika nochmal angucken, wir haben eben mit den TNF-Inhibitoren, das ist auch die älteste Klasse, das ist seit 20 Jahren in der Versorgung jetzt mittlerweile. Also ist auch kein neues, unbekanntes Medikament mehr. Das ist ja auch immer wichtig zu wissen, da gibt es viele Erfahrungswerte mit. Ist eben ein Biologikum, was einen Botenstoff der Entzündung unterdrückt, was noch ein bisschen breiter wirksam ist. Ja, deswegen wird es auch in vielen anderen Bereichen wie chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Rheumaerkrankungen erfolgreich eingesetzt. Aber dadurch ist auch vielleicht das Nebenwirkungsprofil noch etwas größer. Hier sehen wir doch eine etwas gesteigerte Infektanfälligkeit. Wir müssen vor der Therapie sicher eine latente Tuberkulose ausschließen, also falls ein Patient oder eine Patientin mal mit Tuberkulose Kontakt hatte oder auch infiziert war, dass man keine Reaktivierung einer schlummernden Tuberkulose auslöst. Bei IL-17-Hämmern ist es so, dass wir einen Bereich des Immunsystems unterdrücken, der auch für physiologisch, also in der normalen Immunsituation wichtig ist, um Hefepilzerkrankungen zum Beispiel abzuwehren. Wenn wir dann diesen Bereich des Immunsystems eben ausschalten, dann kann es etwas leichter zu Hefepilzinfektionen kommen unter der Therapie. Das muss man eben nur wissen und die Patienten darüber aufklären. Das ist immer noch eine eher seltene Nebenwirkung, aber was spezifisch ist für die Interleukin-17-Hämmer und bei den Interleukin-23-Hämmern, den auch ganz modernen zielgerichteten Therapien, sehen wir fast keine Nebenwirkungen mehr. Also das mag man ja immer gar nicht sagen, aber in den placebo-kontrollierten Studien war die Infektrate genau gleich, egal ob man Scheinmedikament oder ein Medikament genommen hat. Also das ist wirklich eine super sichere Therapieoption.
Eine Frage, die wir nicht vergessen dürfen, ist, wie sieht der Einsatz moderner Therapeutika denn bei Kindern und Jugendlichen aus?
Also das ist eine extrem wichtige Frage, wie ich finde, weil auch Kinder können betroffen sein. Das ist nicht das typische Alter. Schuppenflechte tritt in der Regel eher in etwas höherem Lebensalter auf. Aber trotzdem sind Kinder betroffen und die Inzidenzrate steigt auch linear an bis zum 18. Lebensjahr. Also wir haben es immer wieder auch mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die eine mittelschwere Beschwere Psoriasis aufweisen. Und das ist eine Lebensphase, die besonders fragil ist, sage ich mal. Also ich sage mal eine vulnerable Lebensphase, weil hier natürlich die jungen Patientinnen und Patienten ihre Persönlichkeit ausbilden, im Kontakt mit anderen Kindern natürlich erst recht Stigmatisierung ausgesetzt sind, vielleicht in ein Lebensalter kommen, wo sie das erste Mal eine Freundin oder einen Freund haben, sexuelle Erfahrung machen. Und wenn da die Schuppenflechte vorhanden ist, ist das ein großes Problem auch für die psychologische Entwicklung. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir jetzt seit einigen Jahren auch die Möglichkeit haben, Kindern sehr vernünftige, sichere und effektive Systemtherapien anbieten zu können. Und auch dafür gibt es eine Leitlinie für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Schuppenflechte, wo das alles dargelegt wird. Und wir haben für Kinder und Jugendliche nur Biologikatherapien zugelassen. Das ist das Gute. Hier kann ich also gleich zielgerichtete moderne Therapieverfahren nutzen. Adalimumab zum Beispiel, ein TNF-Alpha-Biologikum, ist ab 4 Jahren zugelassen. Secukinumab und Ixekizumab, das sind 2 Interleukin-17-Hemmer. Also auch Biologika, die sind ab 6 Jahren zugelassen und dann noch ein weiterer TNF-Hemmer und ein IL-12-IL-23-Hemmer, das Ustekinumab und das Etanercept. Das sind 2 Präparate, die dann in einer Second-Line-Indikation auch ab 6 Jahren zugelassen sind. Also wenn eine andere Therapie nicht funktioniert hat, dann kann man auch noch diese beiden Biologika einsetzen. Und ich hoffe, ich habe keins vergessen, aber ich glaube nicht. Damit haben wir für fast jedes Kind und jeden Jugendlichen auch eine super Option. Und wichtig ist auch nochmal zu sagen, das hatten Sie, glaube ich, vorhin auch gefragt, die Biologika sind eigentlich die sichersten Behandlungsoptionen, die wir haben. Also das Nebenwirkungsprofil, gerade von den ganz zielgerichteten Therapien, ist sehr, sehr gering und deutlich sicherer als ältere Präparate wie Cyclosporin oder Methotrexat, die ja viele bekannte Nebenwirkungen haben. Haben wir bei diesen modernen Antikörpertherapien sehr viel weniger Nebenwirkungen. Aus meiner Sicht ist das eine sehr sichere Therapieoption, sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene.
Viele Dermatologinnen und Dermatologen sind noch unsicher beim Einsatz von Biologika, insbesondere bei der Wirtschaftlichkeit und der Versorgungssicherheit. Was sagen Sie dazu?
Ja, das ist immer Thema, was viele Kollegen umtreibt, weil sie natürlich auch selber haften, wenn sie solche Medikamente einsetzen, auch eben finanziell haften. Und das sind häufig eben hochpreisige Medikamente. Aber wir sind vielen Regularien unterworfen. Ein Regularium ist eben das sogenannte Wirtschaftlichkeitsgebot, dass wenn ich jetzt einen Patienten habe, der eine Systemtherapie bedarf, dass man dann eben auch guckt, dass man ein Medikament einsetzt, was wirtschaftlich ist. Wie genau diese Wirtschaftlichkeit definiert ist, ist halt die große Frage und das konnte mir noch nie jemand so richtig gut beantworten. Ich glaube, man ist immer auf der sicheren Seite, wenn man leitliniengerecht behandelt und dafür gibt es tolle Therapieleitlinien für die Psoriasis, wo genau drin steht, wann ich zum Beispiel auch Biologika einsetzen kann. Und dann ist es aus meiner Sicht auch wirtschaftlich, weil ich habe so einen schweren Hautbefund, den will ich unter Kontrolle bringen und ich will ja auch Folgeschäden verhindern und das kann ich halt nur mit modernen zielgerichteten Therapien. Wichtig ist halt immer eine gute Dokumentation, dass aus den Unterlagen klar hervorgeht, warum ich meine Entscheidung so getroffen habe. Eine Empfehlung hierbei ist zum Beispiel, an einem Register teilzunehmen. Es gibt das Deutsche Psoriasis-Register, was aus Hamburg gesteuert wird. Wenn ich daran teilnehme, dann kriege ich einmal ein bisschen mehr Geld dafür, weil ich ja auch die Dokumentation dann im Register zur Verfügung stelle, natürlich mit Einwilligung des Patienten. Aber das Gute ist, dass ich dann auch jegliche Dokumentation bei mir am Zentrum habe, die ich brauche, falls ich mal hinterfragt werde. Das ist der eine Punkt, der häufig Kollegen Sicherheit bietet. Und der zweite Punkt ist, dass es mittlerweile einen Vertrag mit sehr vielen Krankenkassen gibt, einen Behandlungsvertrag, der nennt sich DermaOne. Dem kann ich beitreten. Und wenn ich in diesem DermaOne-Vertrag behandle, dann bin ich auch noch mal ein Stück weit besser regressgeschützt und habe da auch sozusagen Tabellen, wo ich genau weiß, welche Medikamente dann besonders gut sind und wo es keine Probleme gibt, wenn ich die einsetze, und bin dann ein Stück weit auch regressgeschützt und kriege nochmal eine extra Vergütung direkt von den Krankenkassen über diesen Vertrag. Das wären so meine Empfehlungen, wenn man das machen möchte in seiner Praxis, wie man das auch einigermaßen sicher durchführen kann, ohne Sorge haben zu müssen, dass man jetzt irgendwie in Regress genommen wird für die Therapien, die man dort verordnet.
Und jetzt noch zum Abschluss. Was sollten Ihre Kolleginnen und Kollegen auf jeden Fall von diesem Gespräch mitnehmen?
Also mein Fazit ist eigentlich, dass wir die Psoriasis immer besser verstehen und heute eben als Psoriasis-Erkrankung verstehen, dass wir es mit einer systemischen Entzündungserkrankung zu tun haben, die insbesondere für die Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Psoriasis gilt und wir deswegen auch diese Patienten wirklich mit Therapien versorgen sollten, die in der Lage sind, diese systemische Entzündung unter Kontrolle zu bringen. Und das können wir heute. Und ich glaube, in der Dermatologie ist die Psoriasis die Erkrankung, die die meisten Optionen bietet heute. Und deswegen lohnt es sich, sich damit auseinanderzusetzen und eben auch diese modernen Therapien zu kennen und sich auch nicht scheuen, sie einzusetzen, wenn sie indiziert sind. Und ich finde, wir sind wirklich in einer ganz dankbaren Situation, weil wir für fast alle Patienten eine Lösung finden, wie sie gut mit ihrer Erkrankung zurechtkommen und eben auch wieder eine normale Lebensqualität zurückgewinnen können. Es gibt viele Fortbildungsformate und Angebote, wie man sich dort fortbilden kann, dass man solche Präparate auch eben in der Praxis anwenden kann. Und wenn nicht, gibt es bestimmt in der Umgebung entweder größere Zentren oder auch spezialisierte niedergelassene Praxen, die eben einen Schwerpunkt haben auf der Behandlung solcher chronisch entzündlicher Hauterkrankungen, wo wir eigentlich diese Patienten in sehr gute Versorgung bekommen. Mein Fazit ist also, Psoriasis ist eine systemische Entzündungserkrankung, die wir heute sehr gut mit zielgerichteten Therapien und modernen Therapieverfahren unter Kontrolle bekommen können.
Und damit kommen wir zum Ende. Vielen Dank für dieses sehr spannende Gespräch, Professor Gerdes.
Ja, vielen Dank, Frau Schwer, dass ich heute hier mitmachen durfte und an Ihrem Podcast teilnehmen durfte.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer lohnt sich auch ein Blick in unsere Shownotes. Dort finden Sie noch weitere Informationen zur Diagnostik und Therapie der Psoriasis. Und Sie können sich auch schon auf die nächste Folge freuen. Dann erwartet Sie wieder ein allgemeinmedizinisches Thema in unserer Podcast-Reihe, den ZFA Talks. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.